Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unsere Stadt Wiesbaden pflegt ein gutes Dutzend Partnerschaften mit anderen Städten in anderen Ländern, darunter San Sebastian, Spanien, Tunbridge Wells, England, Istanbul-Fatih, Türkei oder Ljubljana, Slowenien. Einige Partnerschaftsvereine gibt es auch. Sie beleben die Verbindungen der Städte untereinander. Und einige dieser Vereine stellen immer wieder Programme auf die Beine, die Sport, Kultur, Geschichte oder Brauchtum der jeweils anderen, dem hiesigen Publikum, nahebringen wollen. Nehmen wir Breslau. Da hat der deutsch-polnische Verein Wiesbaden-Wrocław vor kurzem eine polnische Autorin ins Literaturhaus eingeladen. Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Literaturhaus und seinem Förderverein sowie dem Presseclub. Bemerkenswert, ein solches Gemeinschaftsunternehmen, bitte mehr davon. Dabei ging es um ein hochinteressantes Thema, das vielen, vor allem der jüngeren Generation, gänzlich unbekannt sein dürfte. Es betrifft die deutsch-polnische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Autorin Karolina Kuschik hat nämlich nach Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen gesucht und nennt ihr Buch »In den Häusern der Anderen«. Eine richtig spannende Recherche ist das geworden. Der polnische Titel lautet anders und darum geht es in der ersten von vielen Fragen an die Autorin. Karolina Kuschik. Ihr Buch trägt den Titel »Po niemieckie«, was etwa so viel heißt wie »ehemals deutsch«, beziehungsweise alles, was die Deutschen hinterlassen haben, beziehungsweise was von den Deutschen übrig geblieben ist. Jeder Pole und jede Polin weiß, was damit gemeint ist und kennt den tieferen Sinn. Übrigens ist das kein nur historischer Begriff, antiquiert, sondern auch heutzutage weiß jeder noch, was das bedeutet. Und es hat eben immer noch diesen tieferen Sinn. Sie sind als Kind damit in Berührung gekommen, und zwar im Keller Ihrer Großmutter. Was haben Sie dort entdeckt?
Ich war 10 oder 11 und war mit meinem Großvater in den Keller. Manchmal hat er sich in den Keller geflüchtet vor den cholerischen Ausbrüchen seiner Frau. Und ich habe ihn gerne begleitet. Und in dem Keller fand ich einen Gegenstand aus deutscher Zeit. Das war ein Aschenbecher, ein alter Werbeartikel von einem Laden für Lampen und Beleuchtungskörper mit deutscher Schrift. Und ich habe als Kind überhaupt nicht verstanden, also ich habe damals noch kein Deutsch gesprochen, habe auch nicht verstanden, was das soll. Und haben meinen Großvater gefragt, was ist das überhaupt? Und er hat nur gesagt, das wäre noch von den Deutschen übrig. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, denn in einer polnischen Stadt, das war in, die Szene spielte sich ab in Legnica, Niederschlesien, früher Lignitz, aber man hat nicht viel oder gar nicht über die deutsche Vergangenheit gesprochen. Und ich habe also nicht verstanden, woher dieser Gegenstand dann in dem Keller der Großeltern gelandet ist. Das war meine erste Berührung.
Und Ihr Großvater hat es Ihnen aber nicht erklärt?
Nein, er hat das nicht erklärt. Er war generell nicht sehr gesprächig und er war eher praktisch. Aber er hat das nicht erklärt, weil das niemand sonst auch erklärt hatte. Das waren 80er Jahre in Westpolen und man hat einfach nicht darüber gesprochen, beziehungsweise wenn über die Geschichte der Stadt gesprochen wurde, dann meistens im Rahmen des Propagandanarrativs über die Rückkehr auf angestammtes Territorium, was natürlich nicht stimmte, aber so wurde ich erzogen, so bin ich aufgewachsen. Und diese deutschen Gegenstände waren aber überall zu sehen.
Sie waren 10 Jahre alt, als Sie diesen Aschenbecher gesehen haben. Sie sind aufgewachsen in einem Plattenbau, aber Ihre Großeltern lebten in einem deutschen Haus. Und das fiel Ihnen auch auf, dass es ganz anders war.
dieser Unterschied zwischen Plattenbau und Altbau fiel mir natürlich auf. Aber da es eben ein ehemals deutsches Haus war, in dem meine Großeltern gewohnt haben, war dieses Haus voller Artefakte aus deutscher Zeit. Und das hat etwas mit mir gemacht. Ich wusste damals noch nicht was. Auf jeden Fall haben mich diese Gegenstände beeindruckt. Die waren oft schön aus der Vorkriegszeit, mit Verzierungen. Ich erinnere mich noch an so eine alte Brotdose, so eine runde aus Emaille gemachte Brotdose mit der Aufschrift "Unser täglich Brot gib uns heute". Und die steht jetzt im Haus meiner Eltern.
Das konnten Sie aber damals nicht lesen.
Nein, das konnte ich damals nicht lesen. Ich war einfach nur irgendwie angezogen und verzaubert von diesen alten Gegenständen.
Und da haben Sie doch sicher Ihre Großeltern gefragt, was es damit auf sich hatten. Dann haben Sie wieder keine Antwort bekommen.
Ich habe nach dieser Szene im Keller nicht mehr gefragt. Die Kinder wissen sehr oft, beziehungsweise sie haben so ein Gespür dafür, wonach man fragen darf und wonach nicht. Und irgendwie habe ich gespürt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Nicht, dass die Großeltern davor Angst hätten, aber das Thema war einfach nicht salonfähig. Man hat einfach nicht drüber gesprochen. Das wurde unter den Teppich gekehrt.
Und wann haben Sie die Hintergründe erfahren, die Zusammenhänge?
Das ist für mich immer sehr schwer zu sagen. Ich glaube allmählich und nach der Wende sowieso. Nach der Wende hat man in Polen auch anders die Geschichte unterrichtet. Und die deutsche Vergangenheit war kein Tabu mehr. Man hat Städtepartnerschaften geschlossen zwischen deutschen Städten und den polnischen Städten in Niederschlesien, etwa in Pommern oder in Masuren.
Wiesbaden-Breslau.
Wiesbaden-Breslau, ja, genau. Und das war, glaube ich, die Zeit, in der ich auch bewusst angefangen habe, mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen.
Und das Thema Poniemiecki hat Sie ja nie wieder losgelassen. Ist das richtig?
Das stimmt. Das hat in mir anscheinend heimlich gearbeitet, bis ich den Entschluss gefasst habe, über ein Buch über den Umgang mit der Polen mit den deutschen Hinterlassenschaften zu schreiben.
Das ist ein Sachbuch, das Sie geschrieben haben. Sie haben sehr lange und sehr gründlich und ausgiebig recherchiert. Sie haben mit vielen Menschen gesprochen. Ich hatte nach der Lektüre Ihres Buchs den Eindruck, dass alles, sagen wir mal, überwölbende Thema lautet große Gefühle. Es geht um Verlust und Trauer, Schmerz und Ausgeliefertsein, um Hoffnung und Versöhnung. Oder ist es zu pathetisch?
Nein, das ist nicht so pathetisch. Es geht um die Zwangsmigration und die Zwangsmigration sind immer mit Gewalterfahrungen verbunden. Deswegen sind diese Worte, die Sie gerade benutzt haben, absolut richtig. Ich schreibe aber manchmal mit Humor, weil ich zu viele große Gefühle auf einmal nicht aushalten würde. Und dieser Stoff, den ich behandelt habe, diese archivierten Lebenserinnerungen und Gespräche, die haben so viele Anekdoten auch geliefert. Die kommen auch im Buch vor. Aber noch zum Stichwort Versöhnung. Sie haben das Wort Versöhnung erwähnt. Ich habe nicht gewusst, beziehungsweise ich habe nicht geplant, dieses Buch als einen Beitrag zur deutsch-polnischen Versöhnung zu schreiben. Denn das wäre, glaube ich, falsch. Das hätte mich bei der Arbeit gestört.
Klar, das kam später. Wir haben uns in Deutschland über Jahrzehnte mit dem Thema Vertreibung befasst, aber es ging dabei um die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, eine Folge des verlorenen Krieges. Dass aber auch viele andere Menschen nach dem Krieg vertrieben wurden, wissen die meisten hierzulande nicht oder denken darüber nicht nach. Diese Vertreibungen sind Zwangsumsiedlungen gewesen. Sie haben das ja schon eben erwähnt. Bitte erzählen Sie uns, was waren die Gründe dafür? Wer ist von wo nach wohin gekommen?
Die Gründe für die Zwangsumsiedlung war die sogenannte Westverschiebung, die in Teheran, Jalta und Potsdam 1945 beschlossen wurde. Und die deutschen Ostgebiete sind an Polen gefallen und die polnischen Ostgebiete an die Sowjetunion. Das waren die geopolitischen Entscheidungen, die infolge des Zweiten Weltkriegs getroffen wurden. Und man spricht tatsächlich nicht viel darüber. In Deutschland spricht man nicht viel über die Vertreibung der Polen. Und in Polen spricht man nicht viel über die Vertreibung der Deutschen, beziehungsweise die Vertreibung der Deutschen hatten immer diesen Revanchisten-Aura, waren von der Revanchisten-Aura umwoben.
Das war lang der Fall, das stimmt. Aber wir wussten überhaupt nichts oder sehr wenig von dieser Zwangsumsiedlung. Mhm. Also ich glaube, Ihr Buch ist von enormer Bedeutung für viele, die keine Angehörigen haben, die aus beispielsweise Niederschlesien kommen oder anderen Gebieten, die haben noch nie etwas davon gehört, dass Menschen in diese Häuser gezogen sind und dass die ebenso vertrieben waren. Das ist hierzulande nicht bekannt und deswegen finde ich Ihr Buch so wichtig.
Mit polnischen Zwangsumsiedlungen meine ich die Deportation von Menschen aus der Gegend von Lemberg, heute Lviv, und Wilna in Litauen, also Teile der heutigen Ukraine, Teile Litauens und Teile von Belarus. Das waren ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Und die sind dann, zwar nicht alle, aber viele haben sich in Niederschlesien, Pommern oder auch in Masuren angesiedelt und dort ein neues Leben angefangen. Und wenn man über diese Vertreibungen auf beiden Seiten spricht, denkt man manchmal, dass dieser Bevölkerungsaustausch komplett war, aber nicht nur vertriebene Polen aus den Ostgebieten kamen nach Niederschlesien. Das waren auch andere Polen, aus Zentralpolen zum Beispiel, Warschauer, deren Häuser zerbombt wurden im Krieg und die aus Armut, auf der Suche nach Arbeit, auf der Suche nach einer neuen Existenz, dann in den ehemaligen deutschen Osten gekommen sind.
Und Niederschlesien wurde genannt der Wilde Westen.
Ja, Niederschlesien wurde im Volksmund der Wilde Westen genannt, weil dieser ganze Prozess der Ansiedlung, Umsiedlung am Anfang von große Anarchie begleitet war. Der Staat hat versucht, das Ganze irgendwie zu kanalisieren, in den Griff zu bekommen. Das sogenannte Liquidationsamt wurde ins Leben gerufen, dessen Aufgabe es war, das verlassene deutsche Vermögen zu erfassen, zu verkaufen oder zu pächten an Privatpersonen oder Institutionen. Der Staat hat gegen Plünderungen auch etwas unternommen, aber das war alles nicht genug. Nach dem Krieg war die polnische Gesellschaft auch gebrochen, aber auch demoralisiert, was immer eine Folge von Kriegshandlungen ist. Und das Ganze war einfach chaotisch. Die Plünderungen waren an der Tagesordnung in den ersten Nachkriegsjahren. Deswegen hieß es der Wilde Westen. So nannten es die Menschen, die einfachen Menschen. Aber die damalige Propaganda sprach natürlich von den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten.
Aber die waren gar nicht wiedergewonnen.
Die waren im besten Fall gewonnen, aber nicht wiedergewonnen.
Warum ist das Thema ein solches Tabu gewesen? Das ist für uns schwer nachzuvollziehen, weil die Polen, die umgesiedelt wurden oder flüchten mussten, die sind ja nun schuldlos.
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, und so sehen das auch viele Historiker und Historikerinnen, dass diese Übernahme der Westgebiete, also der heutigen Westgebiete Polens, dass diese Übernahme nicht so reibungslos oder nicht so einfach verlaufen wäre, wäre dann nicht diese Begründung, das war früher, das hat uns früher angehört, das war früher polnisch. Und es gab natürlich polnische Geschichte oder ja, polnische Geschichte auf diesen Gebieten, etwa im Mittelalter. Ja. Das Piastengeschlecht war natürlich von großer Bedeutung für dieses Narrativ über die Rückkehr der Polen auf ureigenes Territorium. Ich denke, das war für die Menschen, die in diese Gebiete gezogen sind, einfacher zu akzeptieren, als einfach zu sagen, wir bekommen diese Häuser oder diese Grundstücke als Reparationen von den Deutschen, und weil die Deutschen den Krieg angefangen und verloren haben.
Sie meinen, die Akzeptanz wäre schwierig gewesen?
Ja.
Man hätte sich nicht gut gefühlt?
Ich denke, ja.
Ein schlechtes Gewissen womöglich gehabt?
Ich denke, man hätte ein schlechtes Gewissen womöglich gehabt. Es ist nicht so einfach. Also der Krieg ist natürlich eine Sache und die furchtbaren Verbrechen, die im Krieg und die Polen durch die Deutschen erlitten haben im Krieg, das stimmt alles. Aber es ist, glaube ich, immer noch etwas anderes, wenn man über einzelne Menschen denkt, die plötzlich von heute auf morgen ihre Häuser, also alles, verlieren müssen. Und ich denke, das war gerade für die Leute aus dem Osten, aus den Ostgebieten Polens schwierig, weil sie selbst alles verloren haben.
Ein Ausflug in eine andere Zeit, eine Fülle von Informationen. Jetzt ist es Zeit für eine Verschnaufpause, um das Gehörte auf sich wirken zu lassen. Time, also Zeit, heißt auch der Titel des Musikstücks, das Sie jetzt hören, gespielt von der polnischen Band Kroke. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um das Buch In den Häusern der Anderen von Carolina Kuschik. Die Zwangsumgesiedelten kamen also in Häuser, die von den Deutschen in großer Eile zurückgelassen wurden. Sie konnten ja nichts mitnehmen. Die Neuankömmlinge hatten nichts. Auch sie hatten im Allgemeinen nichts mitnehmen können. Sie haben praktisch bei Null angefangen. Sie haben in Häusern gelebt, die ihnen fremd waren, die möbliert waren, die, ich sag mal, gebrauchsfertig waren, Gebrauchsgegenstände überall, also alles intakt, aber es war völlig fremd. Wie gingen diese neuen Bewohner nun mit den Dingen um?
Nicht alle umgesiedelten Polen hatten das Glück, in den bezugsfertigen Häusern zu leben. Manchmal war es so, dass die Häuser von den Banden, von Plünderern schon vorher ausgeplündert wurden und man hat einfach leere Häuser übernommen, was auch jetzt nicht schlecht war, weil das waren intakte Häuser. Und oft war es aber tatsächlich so, dass das noch alles da war. Und es gibt nicht ohne Grund dieses in unserem kollektiven polnischen Gedächtnis dieses Bild von der noch fertigen Suppe auf dem Tisch in der Küche. Ne? Manchmal wurden die Häuser von den Deutschen in solcher Eile hinterlassen, dass dann noch tatsächlich das warme Essen auf dem Tisch stand. Das ist ein sehr das ist ein Bild, das sich einfach sehr einprägt. Und das war aber natürlich nicht immer so. Und der Umgang war von Anfang an geprägt durch Ambivalenz. Während die einen sich freuten, kommen die kompletten Bauernhöfe mit Maschinen und Inventar und Vieh zu übernehmen, haben sich die anderen von Anfang an schlecht gefühlt in fremden Räumen, in denen noch Bücher, deutsche Bücher in den Regalen standen. Man muss auch daran denken, Deutsch war nach dem Krieg verboten in Polen. Und die deutschen Bücher wurden oft entsorgt oder man hat mit ihnen Feuer gemacht. Also die Fremdheit war schon sehr groß. Das war vielleicht für die Umsiedler aus den alten preußischen Gebieten, also aus dem aus der Posener Gegend, vielleicht war diese Fremdheit nicht so groß, aber gerade für die Menschen aus Südostpolen war das ein immenser, ein großer zivilisatorischer Sprung. Und trotzdem hat diese übernommene Habe den meisten nicht viel Freude bereitet, denn man hat gehofft, man kann irgendwann zurück in die alte Heimat. Manchen wurde die Bestimmung mancher Geräte oder Maschinen nicht bekannt. Sie kannten das einfach nicht von zu Hause. Viele Neuankömmlinge kamen in die schönen niederschlesischen Dörfer mit gemauerten Bauernhöfen und dachten, das wären die Städte. Denn das, was sie kannten, waren ihre Holzgarten im Osten. Also man hat auch ganz, ganz oft über deutschen Müll oder deutschen Plunder gesprochen, um nicht zu sagen, dass das alles nicht schön ist oder nicht praktisch oder nicht solide, sondern um sich emotional von dieser übernommenen Habe abzugrenzen.
Was Sie gesagt haben, das ist nachvollziehbar für die erste Zeit nach dem Krieg.
Ja.
Denn die Menschen hatten ja nichts. Aber dann vergeht die Zeit und man könnte sich im Prinzip von den Dingen trennen. Das ist aber gar nicht passiert.
Ja und nein. Also wenn man die archivierten Lebenserinnerungen der zweiten Generation der Umsiedler liest, fällt auf, dass das Wort Poniemiecki ehemals Deutsch immer weniger im Gebrauch ist. Die sichtbarsten Zeichen des Deutschtums, wie es damals hieß, sind bereits entfernt worden aus dem öffentlichen Raum. Denkmäler wurden gestürzt, die Straßen wurden umbenannt, die Aufschriften auf den Häuserfassaden wurden übermalt. In den Wohnungen selbst hat man aber immer noch deutsche Möbel oder deutsche Bilder oder deutsches Geschirr, Porzellan, Besteck. Für die zweite Generation ist das vielleicht nicht mehr so fremd oder feindlich durch diese deutsche Herkunft, aber irgendwie auch démodé. Ja, das ist einfach nicht mehr schön, weil die Mode sich ändert.
Ja, na klar. Und deswegen fragt man sich, warum hat man daran festgehalten? Es kann ja nicht nur eine Geldfrage sein.
Nein, das war tatsächlich nicht nur eine Geldfrage, wobei ich sagen muss, in den 60er und 70er sind schon viele deutsche Möbel auch verbrannt oder im Schrebergarten gelandet oder in den Keller als Stände für Einmachgläser umfunktioniert. Man hat schon einige entfernt aus der guten Stube. Gerade in den Häusern, in den Wohnungen von älteren Menschen sind diese alten deutschen Sachen, die haben da irgendwie überdauert, weil die älteren Menschen nicht so empfänglich für wechselnde Moden sind, wie die Städter und die jungen Menschen. Aber nichtsdestotrotz gibt es bis heute deutsche Möbel und deutsches Geschirr in vielen Häusern. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass man sich irgendwann mit diesen Sachen angefreundet hat und gerade die dritte Generation der Umsiedler, also meine Generation, betrachtet oft diese Dinge wie, ich weiß, das klingt komisch, aber es ist tatsächlich so, wie als wären sie Familienerbstücken. Obwohl man irgendwann auch entdeckt hat, ach so, das hat die Oma gar nicht aus dem Osten mitgebracht, ne? Die schönen Kristallgläser, die schon seit immer in der Vitrine stehen, sondern die waren in der Wohnung von Anfang an. Also waren die deutsch und trotzdem hat man diese Dinge irgendwann umarmt und zu lieben gelernt.
Wir kommen zurück auf den Umgang. Wir sind jetzt wieder bei der ersten Generation, bei den Umgesiedelten. Wie haben Sie jetzt die Gegenstände gebraucht, also die Möbel, die praktischen Dinge? Die erste Generation hat die nutzen können.
Ja, sie waren auf diese Gegenstände angewiesen in den ersten Nachkriegsjahren. Wie Sie schon gesagt haben, kamen viele mit nichts in die sogenannten wiedergewonnenen Gebiete und waren einfach froh, dass da etwas war. Man musste irgendwo schlafen, man musste mit irgendwelchen Töpfen kochen und man ist irgendwann zur Tagesordnung mit diesen Dingen übergegangen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, um welche Gegenstände es sich gehandelt hat. Und das ist ja eine ganz lange Liste. Das ist sehr interessant, dass man sich mal überlegt, mit welchen Dingen man umgeben ist für den alltäglichen Gebrauch. Also es ist gar nichts Besonderes, sondern das sind Alltagsgegenstände und es sind sehr viele. Also dass die gut nutzbar waren für die Menschen, das ist ja alles klar und nachvollziehbar. Ich habe mich gefragt, weil Sie das auch geschrieben haben, es gab ja dann auch Marienbilder oder Bilder von Schutzengeln. Und das ist ja eine ganz andere Kategorie. Das sind ja kulturelle Dinge, Glauben, was da involviert ist. Wieso hat man die auch behalten? Das sind ja ganz persönliche Dinge auch. Wieso hat man nicht gesagt, das brauche ich hier nicht an den Wänden?
Gerade die heiligen Bilder, auch die Kitschigen, waren etwas, was die was die ehemaligen Bewohner mit den neuen Bewohnern verbunden hat. Denn sie waren ein Zeichen des Glaubens, der Religion. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Polen bis heute ein katholisches Land, vorwiegend katholisches Land ist. Und das hatte nicht so eine große Rolle gespielt, dass viele dieser Bilder eher evangelisch waren, also zwar evangelische Ikonografie, aber sie haben vertraute Symbolik ausgestrahlt. Christus mit den Jüngern im Ehrenfeld oder der schon genannte Schutzengel, der die Kinder über den Steg geleitet, im Hintergrund tobt das Gewitter. Das war etwas Vertrautes. Obwohl das Deutsch war, das war Vertrautes, das war die Religion und Religion war das Verbindende. Ich hatte selbst in meinem Kinderzimmer in der Platte so ein Bild von einem Schutzengel und ich dachte natürlich, dass es sich um ein polnisches Bild handelt. Erst später habe ich erfahren, das wäre ein deutsches Bild, ein Öldruck aus den 20ern nehme ich an und man muss sich das vorstellen, ne? Meine ostpolnische Oma, denn meine Familie väterlicherseits wurde vertrieben aus dem Osten, meine ostpolnische Oma hat mir Vater Unser beigebracht vor diesem Bild, ne? Also meine ostpolnische Oma in diesem Kinderzimmer in der Platte und ich betend vor dem Schutzengel, von dem deutschen Schutzengel, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Aber dass es ein deutsches Bild war, das ist mir erst viel, viel später bewusst worden.
Der Schutzengel hat hoffentlich immer seine Pflicht getan.
Ja, er war sehr, sehr pflichtbewusst.
Es gab auch viele Familienfotos, die ebenfalls nicht weggegeben worden sind. Wie erklären Sie das denn?
Das hat etwas mit Anstand zu tun, denke ich. Und das denke ich nicht nur, das haben viele meiner Gesprächspartner, meine Interviewpartner bestätigt. In vielen Häusern hatte man diese Bilder nicht weggeworfen, denn man hat, das war damals auch Zeit ohne Internet und Digitalisierung, das ist das Wertvollste oft, was man hat, wenn man schon das Haus verloren hat. Und die Bilder nicht mitnehmen konnte, das ist oft eben die Tragik der Leute, die schnell alles verlassen müssen. Und viele Polen dachten, dass die Deutschen irgendwann zurückkommen, nicht unbedingt um alles wieder zu ihnen alles wegzunehmen, aber um einfach ihre alten Häuser und Wohnungen sich anzuschauen. Und das ist tatsächlich so gewesen. Seit den 70ern sind immer mehr Vertriebene oder auch Nachkommen von Vertriebenen nach Polen, nach Westpolen gekommen und haben an die Türen ihre alte Häuser geklopft. Und sie haben sich natürlich gefreut, dass ihre alten Fotografien zu sehen, die aufbewahrt wurden.
Die Deutschen sind aber nicht gekommen mit Ansprüchen.
Nein, das nicht. Aber man dachte das ziemlich lange, man hat das sehr lange befürchtet. Und sogar der sozialistische Staat hat das auch befürchtet, obwohl das nicht, natürlich nicht publik oder nicht zur Sprache gebracht wurde. Der Staat hat in diese Gebiete nicht besonders viel investiert, eben aus dieser Furcht, dass die geopolitischen Entscheidungen irgendwann rückgängig gemacht werden können.
Sie hörten Spur 5 von Janusz Stokwasser, der übrigens die Musiken für das ehemals berühmte Berliner Theater Kreatur von Andrzej Woron geschrieben hat. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und der polnischen Autorin Karolina Kuschik. In Ihrem Buch erzählen Sie viele Geschichten und Anekdoten von den Menschen mit den Dingen. Welches sind denn Ihre schönsten Geschichten?
Ich mag zum Beispiel die Geschichte, die mir Roland Semik aus Subice erzählt hat. Subice ist Frankfurt oder Dammvorstadt, also die polnische Seite von Frankfurt oder, ja, das kleine Städtchen Subice. Und Roland Semik ist ein Regionalforscher, der sich viel mit der lokalen Geschichte auseinandersetzt. Und er hat mir erzählt, dass einmal in den 70ern an die Tür des Hauses der Großeltern seiner jetzigen Frau ein Deutscher geklopft hat und gesagt hat, er ist gekommen, um sein altes Klavier abzuholen. Und das Klavier war aber leider nicht mehr in der Wohnung. Die wurde irgendwann geplündert und die Großeltern wussten überhaupt nichts von der Wohnung, von dem Klavier. Der Deutsche hat ihnen aber nicht geglaubt und bestand auf die Rückgabe dieses Instruments. Und irgendwann reichte es dem Großvater. Und der Großvater hatte ein Akkordeon im Nebenzimmer. Er holte schnell sein Akkordeon und knallte das Instrument auf den Tisch und sagte, hier ist Ihr Klavier, es ist nur im Laufe der Zeit ein bisschen geschrumpft. Diese Anekdote liebe ich, die habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber es gibt natürlich auch andere Geschichten, ja, wie diese in Lubomirsch, Liebenthal in Niederschlesien. Das ist tatsächlich eine Geschichte aus der neueren Zeit. Wann ist das passiert? Vor ein paar Jahren war das so, dass irgendwann zwei Deutsche aus Hamburg nach Lubomirsch gekommen sind und da auch irgendwo an die Tür geklopft haben und wollten eine Schaufel sich ausleihen und haben gesagt, nee, sie hatten einen Zettel, sie konnten kein Polnisch sprechen, sie hatten einen Zettel, auf dem stand, sie wollen nur den Schatz ausgraben oder die Kiste ausgraben, die ihr Großvater bei der Kirche begraben hat. Und natürlich, also man hat ihnen diese Schaufel tatsächlich gegeben, aber Lubomirsch ist eine kleine verschlafene Stadt und innerhalb von einer halben Stunde waren da die Polizei, der Bürgermeister, der Priester, die Schüler aus der Schule samt Lehrern und alle haben aufgepasst, dass die Deutschen bloß nicht graben, denn alles, was in der Erde ist, gehört dem polnischen Staat. Und danach, es ist nichts geworden, sie sind unverrichteter Dinge nach Hamburg zurückgefahren. Und später habe ich, und das ist eigentlich das Beste, was jetzt kommt für mich, später habe ich diese Geschichte meinem polnischen Bekannten erzählt, der auch manchmal mit Metalldetektor auf Schatzsuche geht. in den Wäldern in Niederschlesien und er sagte, ach, die Deutschen, die haben sich total, die haben sich sehr, sehr, sehr dumm angestellt. Man hätte einfach Warnwesten überziehen sollen und unter dem Vorwand eine Rohrreparatur graben müssen. Und sie haben nicht mal eine eigene Schaufel mitgebracht. Ja, also selbst schuld, war sein Kommentar.
Naja, da hat er recht. Das stimmt. Haben Sie denn viele Geschichten, egal ob die nun komisch waren oder traurig, haben Sie viele Geschichten gehört? War da eine, sagen wir mal, ja, emotionale Bindung, in welcher Hinsicht auch immer, an diese Gegenstände überzufällig? Also, dass es doch viele interessante Geschichten gegeben hat und Beziehungen, an die Sie vorher gar nicht gedacht hatten.
Mhm. Ja, vor allem dachte ich, dass es vielleicht schwierig sein würde, Gesprächspartner zu finden für Gespräche und das war aber überhaupt kein Problem, denn die Menschen wollten einfach erzählen und ich denke, dass man gerade zu diesen Gegenständen durchaus ein emotionales Verhältnis haben kann, denn man stellt sich vor, wem konnte es gehören früher und diese Fragen haben sich überschnittlich viele Menschen gestellt in Polen. Das war überhaupt nicht so, dass das Thema vergessen war, der alten Besitzer. Nicht nur, weil da diese Angst war, die Deutschen könnten irgendwann zurückkommen, sondern dass da eben eine bestimmte Art von Neugier war, Faszination und auch irgendwie Schuldgefühle. Ja? Also nicht die Schuldgefühle wegen dieser Entscheidungen, die in Potsdam oder Jalta getroffen wurden, sondern einfach ganz menschliche, ja, vielleicht nicht Schuldgefühl, sondern irgendeine Art Mitgefühl, ja, dass man eben an die Menschen gedacht haben, die diese kleinen Dinge, unbedeutenden Dinge verlassen haben. Ja.
Und wann ist das denn gekippt?
Wann ist das gekippt? Irgendwann mit der Wende, denke ich. Mhm. Also als man darüber offen sprechen durfte.
Also ziemlich spät.
Ziemlich spät, ja. Mhm.
Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie in der Literatur viele Beispiele gefunden haben, dass es jetzt auch ein Thema ist, mit dem man sich literarisch auseinandersetzt.
Mhm. Das Thema arbeitet in der polnischen Literatur schon seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre, also noch vor der Wende, wurde das durch die Literatur aufgegriffen. Und deswegen ist die Literatur, also gerade die Belletristik, so wichtig, weil in dieser Hinsicht, weil die Belletristik eben diese Eigenschaft hat, schon die Themen aufzuspüren, die noch nicht in Sachbüchern thematisiert werden. Und das war der Fall in den Büchern von Stefan Chwin oder von Olga Tokarczuk, jetzt bei Joanna Batra auch ganz stark. Und ich beziehe die Belletristik auch ganz bewusst mit als Seismograph der leisen Töne. Das finde ich wirklich besonders an der Literatur, dass man sie nicht als einen Beweis im wissenschaftlichen Sinne mit einbeziehen kann, aber dass man da so viele Beweise findet für die Auseinandersetzung mit dem Thema, mit dem ehemals Deutschen. Wie war es, in dem Fremden sich einzurichten, im Fremden zu leben? Und wann ist dieses Fremde irgendwann zum Eigenen geworden? Ist es überhaupt was Eigenes jetzt?
Wie war die Antwort?
Die Antwort ist... Es ist irgendwie beides. Ich werde oft vor allem in Polen auf Lesungen gefragt, sagen Sie, gehört das jetzt uns oder ist das immer noch etwas von den anderen? Das ist die Frage im symbolischen Sinne. Wem gehört das eigentlich? Wie ist der Status dieser Landschaften, dieser Häuser, dieser Gegenstände? Und das Schwierige und das Spannende am Leben in solchen Gegenden wie Niederschlesien ist, dass man beides, das Fremde und Eigene, akzeptieren muss. Das Haus, das meine Eltern Anfang der 90er gekauft haben, ist ein altes deutsches Haus. Jetzt ist es ein polnisches Haus, aber dieses Haus hat für mich zwei Gesichter und ich kann das eine ohne das andere nicht denken.
Sie sind, haben Sie gesagt, dritte Generation. Mhm. Wie ist es Ihnen denn persönlich gegangen? Haben Sie da irgendwann auch mal eine Irritation gehabt, wie viele Polen?
Irritation nicht. Ich bin 77 geboren und ich denke, für die Menschen, die auf diesen Gebieten geboren sind, ist das das natürliche Habitat. Ja? Nein, die Irritation habe ich nicht empfunden, eher wachsende Neugier und das Bedürfnis, immer mehr über diesen Teil der Geschichte zu erfahren.
Und ist Poniemiecki eigentlich ein Thema für junge Polen, also die vierte Generation?
Das ist eine große Frage, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Die Menschen, die sich für dieses Thema sehr interessieren, gehören meistens der zweiten und der dritten Generation. Die vierte Generation, ich weiß nicht, was sie für Interessen haben. Also manchen fehlt das Wissen über die Geschichte dieser Gebiete. Das ist mir einmal klar geworden, als mir eine Museumskuratorin in Legnica, in meiner Heimatstadt, erzählt hat, dass die Jugendlichen irritiert waren, dass bestimmte Grafiken von einem gewissen Walter Bayer, das war ein Illustrator, Legnitzer Illustrator, der in den 20er, 30er Jahren tätig war, und seine Arbeiten hat Legnitzer Museum ausgestellt. Und die Jugendlichen, die diese Ausstellung gesehen haben, haben sich gewundert, dass diese Illustrationen und Plakate und Grafiken, die er entworfen hat, auf Deutsch waren, beziehungsweise deutsche Aufschriften hatten. Sie haben es nicht verstanden. Und sie haben gefragt, hat dieser Bayer diese ganzen Sachen für Ausland hergestellt, warum ist das auf Deutsch? Zwei Aktivistinnen aus der Nähe von Wrocław, Breslau, haben mir erzählt, dass sie irgendwann in so einer Runde von den Menschen im Alter von 15, 16 gefragt haben, wisst ihr, wer hier früher vor uns war auf diesen Gebieten? Und die Antwort war zuerst Stille, und auf einmal meldete sich ein Mädchen und fragte, Amerikaner? Warum auch immer, jetzt ist das Leben sehr amerikanisiert, vielleicht deswegen diese Vermutung.
Also es ist nicht Schulstoff.
Es ist nicht Schulstoff, genau. Fazit, es ist nicht Schulstoff, und die Regionalgeschichte hinkt der allgemeinen Geschichte immer noch sehr hinterher.
Was war denn die wichtigste Erkenntnis für Sie, das Berührendste?
Dass der wahre Patriotismus immer mit der Inklusion der anderen einhergehen muss. Man spricht in Polen heutzutage sehr viel über Patriotismus und Nation und auch Heimat, aber vor allem, oder ihr Vaterland, aber Patriotismus ist ein großes Wort im Moment in Polen. Und ich habe da so eine Befürchtung, dass wenn dieser Patriotismus bedeutet, dass man sich im ewig Polnischen verschanzt, dass da nichts Gutes dabei rauskommen kann. Das war, glaube ich, meine wichtigste Erkenntnis. Und auch die Tatsache, dass man vielleicht viele Identitäten haben kann, auch eine ehemals Deutsche. Das habe ich im Schlusswort meines Buches geschrieben, dass es mir wichtig ist, über meine eigene Identität zu sagen, dazu, dieses ehemals Deutsche gehört auch dazu. Und der deutsche Schutzengel an der Wand oder der Aschenbecher aus dem Keller von dem Großvater. Weil diese Gegenstände mich geprägt haben, diese Landschaften mich geprägt haben. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in Warschau war. Das war alles so fremd für mich. Währenddessen in Berlin oder Leipzig fühle ich mich heimisch, denn das ist die Landschaft, die ich eben aus meiner aus meiner Legnica kenne. So ist das. Also ich denke, man soll einfach das nicht aus den Augen verlieren, dass das Eigene und das Fremde auch zusammengehören können. Und das ist manchmal schwer zu ertragen. Diese Ambivalenz ist schwer zu ertragen, aber es gibt keinen anderen Weg. Das ist, glaube ich, meine wichtigste Erkenntnis.
Sie haben viele Lesungen unternommen in Polen. Uns interessiert aber jetzt hier mal die Reaktion in Deutschland. Wie war das? Ich nehme an, es sind viele Menschen gekommen, die auch einen familiären Bezug haben.
Die Reaktionen in Deutschland haben mich bisher sehr überrascht. Also wie positiv das Buch wahrgenommen wird und wie groß die Resonanz ist. Ich war mir nicht sicher, als wir mit dem Übersetzer und dem Verlag an der deutschen Ausgabe gearbeitet haben. Ich war mir überhaupt nicht sicher, wie das hier ankommt, denn es ist ein im Grunde genommen sehr polnisches Buch. Es erzählt das andere Ende dieser Geschichte und trotzdem oder vielleicht deswegen ist die Resonanz so groß. Ich denke, aus dem Grund, den Sie schon erwähnt haben am Anfang, dass es eben in Deutschland sehr viel Literatur gibt, Belletristik, aber auch Sachbücher, Broschüren, alles Mögliche über das Schicksal der deutschen Vertriebenen, verständlicherweise. Aber es gibt kaum Literatur über die Menschen, die in den ehemaligen deutschen Osten gekommen sind, 1945 und später, und dort sich einrichten mussten, ein neues Leben anfangen mussten und dass sie sich auch Gedanken gemacht haben darüber, was sie da übernommen haben, gerade im Privaten, im Häuslichen. Und dass sie immer noch dran denken. Und ich kenne manche Dörfer an der Oder, in denen in fast jeder Haushalt sozusagen seinen Deutschen hat. Sprich, irgendein Nachkommen von den ehemaligen Besitzern, der irgendwann sich getraut hat, an die Tür geklopft hat und daraus ist, wenn nicht gleich eine Freundschaft, daraus ist eine Bekanntschaft entstanden.
Da wir am Anfang unseres Gesprächs kurz über Versöhnung gesprochen haben, was Sie ja nicht beabsichtigt haben jetzt in Ihrem Buch. Sie haben ja nicht, das ist ja kein Buch, das zur Versöhnung aufruft. Ich frage mich, ist es jetzt hier und heute überhaupt noch ein Thema Versöhnung? Sind nicht Deutsche und Polen heutzutage versöhnt und schon seit geraumer Zeit?
Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Gerade in den 90er waren so eine schöne Zeit, in der wir dachten, ach, es ist eigentlich alles kein Problem mehr. Nein, wie es man zum Beispiel an der Politik der jetzigen polnischen Regierung sieht, die sehr antideutsch ist und die alten und schlimmsten Ressentiments wieder aus der Mottenkiste zieht und sie mit Gewinn verkauft an die Menschen. Und ich denke, dass die Versöhnung, glaube ich, diese Versöhnungsarbeit nie zu Ende sein wird. Und das ist jetzt keine bittere Erkenntnis, das ist einfach so. Wir müssen uns unsere Geschichten immer wieder neu erzählen und die Erinnerungsarbeit hört auch nie. Es ist nie erledigt.
Karolina Kuschik, vielen Dank.
Dankeschön, vielen Dank.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de, wie übrigens auch frühere Sendungen über die Partnerstadt Breslau. Und hier nochmal der Titel des materialreichen, lesenswerten Buchs, in dem Sie auch etwas erfahren können über die Schatzsucher, die immer noch unverdrossen nach deutschen Hinterlassenschaften und etwaigen Reichtümern graben. Karolina Kuschik, In den Häusern der Anderen, Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen, Christoph Links Verlag. Und auf eine Neuerscheinung aus dem Hansa Verlag möchte ich Sie unbedingt noch hinweisen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag von Hertha Müller im August ist eine Sammlung von Texten und Vorträgen der vielfach preisgekrönten Autorin erschienen. Nobelpreis, Sie erinnern sich. Über das Leben in der Diktatur, über Flucht, über Angst, über den Gedanken an Freiheit mögen wir Leser und Fernsehzuschauer durch Bücher, Medien und Filme eine Ahnung bekommen haben, was dieses Leben für Menschen bedeutet, die damit konfrontiert sind. Es sind Hertha Müllers Themen seit Jahrzehnten und durch sie erfahren wir mehr. Sie war und ist unbeirrbar, präzise, radikal. Und nicht von ungefähr wird sie immer wieder gefragt, wenn es um grundsätzliche Themen geht, ob nun um die Einschätzung von Diktatoren oder etwa die Würde im Grundgesetz. Für alle, die es genau wissen wollen, ist es bereichernd, ihre klugen Texte zu lesen. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald, lautet der Titel des neuen Buchs. Herzlichen Glückwunsch, Hertha Müller. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Szostak mit einem Stück des polnischen Jazzmusikers Leszek Moszczer, Komeda, Sleep Safe and Warm.